Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Kultur, der Podcast. Heute mit der Folge 24, ausgespäht und ausgetrickst. Zu der Podcast. Und wie immer mit Dirk Fenske,
Markus Kuslinski
und natürlich der Maus und der Elefant.
Kultur der Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Kultur der Podcast. Wir sind mit neuem Equipment unterwegs und ich hoffe, es gibt nicht zu viele Pannen. Wir sind aufgeregt, aber das wird alles schon laufen. Wir sind heute zusammengekommen, um die Folge ausgespäht und ausgetrickst zu bearbeiten. Und ja, ich freue mich, dass wir mal wieder zusammenkommen. Hallo Dirk erstmal.
Hallo Markus, es ist mir wie immer ein Vergnügen und natürlich an alle Leute, die Zweifel haben. Wir haben natürlich keine Maus und keinen Elefanten da, denn wir missbrauchen natürlich für unsere Show keinerlei Tiere.
Genau.
Aber es passt so schön.
Ja. Also das passt diesmal ganz gut. Ja. So, also legen wir los einfach. Erstmal so zur Folge an sich. Gib mal so eine kleine Einleitung, jetzt mal rein gefühlsmäßig, wie fandest du die Folge 24? Mal um einen anderen Anfang zu finden.
Haha, ja. Also insgesamt eigentlich gar nicht so schlecht. Das Ding ist, so viel können wir schon mal vorwegnehmen, es passiert eigentlich gar nicht so viel in der Folge. Dennoch fand ich sie relativ spannend. Und es, wie soll ich das sagen? Wir haben einen sehr geweiteten Horizont bis jetzt gehabt. Wir haben uns durch alles Mögliche durchgekämpft und es wurde immer verästelter und immer verschlungener. Und man hat spätestens ab dieser Folge, ich hatte auch so ein bisschen in der letzten Folge schon ein bisschen das Gefühl, dass sich das Ganze wieder so ein bisschen zutrichtert. Ja, und das, dass hier quasi so ein dramaturgischer Höhepunkt aufgebaut wird, der in dieser Folge noch nicht stattfindet. Aber das wird hier schon angekündigt. Das ist meine Einschätzung. Und deswegen finde ich diese Folge als erstes Mal besonders, im Gegensatz zu den vorigen 23 Folgen. Mein Favorite ist es nicht.
Nee, das könnte ich auch sagen, aber das wäre jetzt nicht so wichtig. Aber da kommen wir gleich noch mit der Bewertung, die machen wir diesmal wirklich wieder am Schluss. Das Überthema diesmal ist ja, es gibt ja immer so ein Überthema und das Überthema diesmal ist KI-Überwachung, was ein bisschen spannend ist, weil diese Folge ist ja aus dem Jahr 2011, hat insgesamt 24 Kapitel, ist 1 Stunde 12 Minuten lang. Autor ist immer noch Jan Gaspar, der ist da immer noch voll im Thema, das ändert sich demnächst. Und wenn man bedenkt, wann KI, dass das jetzt erst so ein Thema ist, was so hart reinschwappt bei uns, da war 2011 schon eine relativ gute Idee, das mal einzubringen, obwohl das natürlich da auf einem relativ einfachen Level besprochen wird. Also es wird ein bisschen spannend gemacht, irgendwo dran vorbeizufahren und eine Nachricht zu bekommen. Im Grunde ist das aus heutiger Sicht fast ein bisschen einfach zu sagen, das lässt sich automatisieren, natürlich.
Ne? Ja, ich sag mal so insgesamt ist es natürlich, also es ist, passt toll in die heutige Zeit und gerade auch in diesem Moment, diese Thematik ist ja ein großes Thema, aber es wird damals schon noch so ein bisschen mit so einer leichten Liebe zur Science-Fiction-Übertreibung behandelt. In der Folge, das wird sich nachhinein noch herausstellen, es ist so ein bisschen wie Robby der Roboter, der vom Mars kommt. Ja.
Da wird ein bisschen Bohai gemacht.
Was man sich damals so vorstellt.
Ja, aber das ist auch ganz gut so. Dann gehen wir einfach mal rein. Es gibt wieder diese berühmte Einleitung bei dem folgenden Hörspiel und so weiter. Dann kommt das Intro und Tron trifft anscheinend zum ersten Mal. Also wir sind wahrscheinlich jetzt in dieser Folge dabei, wie Tron und ING das erste Mal aufeinandertreffen.
Nein, das ist nicht das erste Mal, dass sie aufeinandertreffen.
Aber sie sind manchmal in der Kommunikation so sich unbekannt. Also es ist ein bisschen komisch, wenn es ein häufigeres, also so, sie reden so distanziert miteinander.
Sie reden relativ distanziert miteinander und das ist, finde ich, auch eine spannende Thematik, weil da weiß ich selber noch nicht so weit, bin ich in den Folgen noch gar nicht, was sich eventuell daraus noch entwickelt. Das lässt Spekulationsfreiraum. Aber Tron versichert sich, glaube ich, sogar zweimal, dass er sich auf ihn, ich kann mich doch auf dich verlassen. Na, also das heißt, hier ist auf jeden Fall schon mal irgendwie so eine Art Vertrauensbasis da gewesen. Die beiden reden so lustig miteinander erstmal und das ihn sagt ein Mensch irgendwie, ob die Polizei hinter ihm her ist und ob sie die Leute da in dem weißen Lieferwagen gesehen haben.
Spannend finde ich, um mal reinzugreifen kurz, spannend finde ich, dann kommt so ein Kernsatz, der mir für die Folge so tragend erscheint. Das ist, ich glaube, ich habe den Teufel geweckt.
Ja, ganz genau. Ich wusste jetzt noch gar nicht so, ob das so detailliert schon behandeln möchtest. Hm. Aber ja, also sie sprechen so ein bisschen über das Hacker-Dasein und so, was sie bewegt und was und wie. Und Tron sagt dabei eben auch, dass er ausschließlich, weil ihnen sagt er, naja, und das wird ja auch alles halt hübsch bezahlt heutzutage und so. Hm. Und Boris alias Tron sagt dann also mal ganz klar, ja, ich wollte immer nur das Wissen und gar nicht die Macht dahinter.
Ja.
Was auch ganz witzig ist, was es, glaube ich, so ein bisschen auch untermauern soll, er bestellt dann, die treffen sich offensichtlich in einem Restaurant, ne? Ist das?
Ja.
Das habe ich gar nicht so im Kopf.
Weißt du, wo die sich da treffen angeblich? Und zwar Brit Süd gibt es doch neben Aldi so eine Kneipe.
In dem Ding? Na, da haben
also
wir schon gesessen.
Also unbezahlte Werbung, weil ich jetzt gerade Aldi gesagt habe. Nein, nein, es geht nur darum, um die Verörtlichung. Also es gibt am U-Bahnhof Brit Süd einen Marktplatz und dieser Marktplatz ist so eingesäumt von Geschäften und da befindet sich unter anderem eine Gastronomie vorne an und diese Gastronomie ist auch eine Speisekneipe. Also es ist kneipig, es ist mehr ein Lokal, aber man kann dort
Hast
auch
du
essen.
Hast du das Wort kneipig gerade erfunden?
Nö.
Kneipig?
Kneipig, ja, sagt
man. Ist das kneipenhaft?
Ja, so genau, ja. Okay. Naja, kneipig. Also nicht im Wasser mit den Füßen, sondern ist in einer Kneipe.
Zuhörer, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag zu erfüllen.
Auch das. Und jedenfalls kann man da auch Speisen zu sich nehmen. Und ich meine, sie sitzen dort. Ich glaube nicht, dass sie eine ausführliche Weinkarte haben. Sie haben aber ein gutes Bierangebot, das kann ich sagen.
Ja, so genau ist meine Erinnerung daher nicht. Die ist so ein bisschen nebulös. Aber Boris bestellt in großem Schwang Wein und Brot.
Dabei sollte er Antialkoholiker sein, oder? War das nicht immer gesagt, dass er so asketisch war?
Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber es ist vereinfacht, also gerade da das im Zuge mit, er wollte immer nur das Wissen, nicht die Macht dahinter, er zeigt eben, dass er eigentlich recht leicht gestrickt, also es könnte auf der einen Seite bedeuten, dass er relativ einfach gestrickt ist, ja, dass es ihm gar nicht um das große Shishi geht, sondern einfach nur ja, Brot und Wein. Ich kenne aber noch jemanden anders, der Brot und Wein gegessen hat an seinem letzten Abend.
Ja.
Also ich kenne ihn nicht persönlich. Was nicht ist, kann ja noch werden. Und auch das war am letzten Abend. Und es geht dann relativ fix, spitzt sich das auf das Thema zu, dass Tron ihnen sagt, dass er wohl die nächste Nacht nicht überleben wird.
Und das ist auch diese Parallele, letztes Abendmahl und so weiter. Und da gibt es auch diese Geschichte. Ich will noch mal ganz kurz ein Stück zurück. Ganz kurz diesen Part der philosophischen Frage des Hackens. Den fand ich sehr interessant, weil wenn man diese Fähigkeit hätte, man kann ja mal in sich hineinhören, ob man der wirtschaftliche Typus wäre, weil man das in Geld verwandelt oder ob man der White Hat, es gibt ja diese Darstellung des Black Hat und des White Hats, des Black Hats, der es aus Gewinngründen macht und des White Hats, der die Sicherheitslücke aufdeckt. Ob man auf welcher Seite man da wäre, natürlich sieht man sich immer gerne so als der hackende Jedi-Ritter, aber auf der anderen Seite muss der ganze Spaß auch bezahlt werden. Und deswegen ist oft dieses Thema Hacking kritisch betrachtet, aber auch man muss auch sehen, das bezahlt sich alles nicht von allein. Und ob man da immer mit der edlen Seite durchkommt, ich wüsste gar nicht, ob man das tragfähig machen kann. Also, aber ich fand diese Story, das war jetzt nur so ein Nebengedanke von mir, ich fand diese Story aber ganz gut und ich fand auch diesen Gedanken ganz gut. Und diese Geschichte passte natürlich zu Tron, dieses sehr edle Motiv, nur die Wahrheit. Und das passt dann natürlich in den Grundtenor, den wir seit jetzt 24 Folgen von Tron hören. Ne?
Ja, absolut. Ich denke mal, wir schreiten in der Handlung ein kleines bisschen voran. Ian lenkt die Aufmerksamkeit des Gesprächs auf einen weiteren Gast am Nachbartisch oder ein Stückchen weit weg. Tron ist auch keinesfalls überrascht. Er kennt den Mann offensichtlich.
Und erfahrene Hörer kennen ihn auch, weil sie erkennen wahrscheinlich die Stimme.
Das ist richtig. Die beiden begeben sich also schlendernden Gangs direkt zu dem Mann, setzen sich zu ihm an den Tisch und sprechen den auch ganz unverblümt an. Dieser eröffnet eigentlich relativ leger mit der Aussage, dass es ihm zwar nicht an Respekt mangle, aber dass er Tron wohl töten müsse und aus dem Weg räumen müsse.
Genau. Und interessant ist da auch diese Gesprächsthematik. Also es gibt so eine Abfolge, die in der Handlung sich so reinfindet. Und das ist halt dieser Ort, dieser Kneipe, dann dieses Gespräch dieser beiden, ING und Tron, und dieses Momentum, dieses Betretens, dieses Mannes, der aus seinen Motiven nicht viel Geheimnis macht. Und man wird sich klar, es ist dieser Teufel. Ich glaube, ich habe den Teufel geweckt. Es ist dieser symbolische Teufel.
Ja,
das ist diese Figur. Und das ist gut eingefügt, also mal wieder in die bewertende Sache zu gehen außerhalb der Handlung. Aber es ist auch sehr interessant, dass dieser Teufel in Anführungsstrichen auch diese Motivlage so klar macht. Der sagt, also diesen Satz auch bildet, so sagt, ich darf sie unter keinen Umständen am Leben lassen.
Mhm.
Und da stellt sich wieder die Rückfrage, in welchem Motiv, also in welchem Interesse, in welchem Folgeinteresse gibt es diesen Zwang, dass Tron nicht weiterleben darf?
Ja, also für jeden, der jetzt natürlich in dieser Folge die Antwort auf diese Frage erwartet, den müssen wir natürlich herb enttäuschen.
Die gibt es nicht. Ne?
Und ich wäre offen gestanden auch ein bisschen irritiert, wenn die wirklich vollends geklärt werden würde, weil wir befassen uns ja immerhin hier noch mit Mysterien und Rätseln.
Trotzdem würde ich gern, also du kannst gleich den Satz noch kurz mal zu Ende machen, ich würde gleich danach im Anschluss eine kleine Brücke dahin bauen.
Ich bin auch gespannt. Ja, wollen wir denn eigentlich sagen, woher wir die Stimme kennen? Oder soll der geneigte Hörer sich das lieber selbst erschließen?
Nein, in der frühen Phase können wir das noch sagen. Wir werden später ein bisschen einschränken, damit die Leute was zu hören haben. Aber hier können wir das durchaus noch
also erwähnen. Er wird auch für die Leute, die die Stimme jetzt nicht wiedererkennen aus den letzten Folgen, er wird auch mit der Baron angesprochen. Was uns natürlich auf ein eventuelles Verwandtschaftsverhältnis zu einer gewissen Baroness, die wir bereits kennengelernt haben, rothaarig, weißhäutig, hübsch und
den Korkenzieherlocken.
Angenehm anzusehen und Korkenzieherlocken, richtig, hätte ich ganz vergessen. Kann es sein, dass mein Pegel ein bisschen schwankt oder ist das, nee?
Ich glaube, du gehst manchmal aus dem Bereich raus.
Achso, ich gehe aus dem Bereich raus. Gut, ich werde das versuchen einzupegeln. Denn hier sitzt Nathaniel Mickler, wie wir ihn bereits kennengelernt haben. Der Vater der allseits beliebten oder eher nicht so beliebten Margot. Und so wie es scheint, plant Baron Mickler, Hobbypsychologe, Zeitreisender und Arzt und was er nicht alles ist.
Psychiater ist er, ne? Also er ist, ich glaube, es gibt eine Darstellung, wo es heißt, er wäre Psychiater.
Psychiater, Psychologe, was auch immer. Eins von beidem. Und der möchte nun den lieben Tron aus dem Weg räumen. Aber was ziemlich erstaunlich ist, Tron ist nach wie vor relativ gefasst. Wir hatten es eingangs schon gesagt, er hat schon damit gerechnet, dass das passiert. Und man macht sich dann ruhigen Schrittes gemeinsam auf den Weg, ohne Zwang, ohne alles. Das heißt, Tron hat sich seinem Schicksal ergeben und folgt dem Teufel, nicht natürlich ohne ihn vorher noch so zwei, drei persönliche Worte zu sagen.
Ja, ich wollte diese Brücke nochmal bauen. Und zwar, es gibt im Bereich dieses ganzen Hackertums und so weiter, gibt es drei Gefahren. Und diese Gefahren führen oft in die Richtung der Nachrichtendienste, die auch ihre Interessen haben. Und diese drei Gefahren bestehen da drin. Entweder man hat Daten, die es sich lohnt weiterzugeben. Zweite Sache ist, man kann breitflächig Daten beschaffen, die von großem Interesse sind. Und das Dritte, mit dem Abstand das Gefährlichste, und das war ja Trons großes Gebiet, ist, Daten zu ver- und entschlüsseln. Sowohl kann man sie gut verschlüsseln, hat man feindliche Nachrichtendienste auf dem Hals, die sagen, wir kommen nicht mehr an das Zeug ran. kann man gut entschlüsseln, hat man dieselben feindlichen Geheimdienste auf dem Hals, weil die sagen, ich glaube, du kommst an unser Zeug.
Mhm.
Und diese Gefahr, die besteht in diesem Geschäft immer wieder. Und jetzt kann man sich ausmalen, in welche Form NetMikler da jetzt abdeckt und in welcher Bedrohungslage Tron da ist. Und das ist auch die zumindest größte Vermutung, die dahin reicht, warum musste Tron sterben in der Realität. Und da gibt es durchaus Hinweise, dass es für einige seiner Erfindungen Finanzierungen gab aus dem Ausland. Und da muss man immer sehr vorsichtig sein, weil Firmen hin und her, aber die gehören auch irgendwo hin. Mhm. Und auch die haben ihre Interessen. Da wollte ich nur mal kurz, in welche Richtung das gehen kann, damit die Hörer sozusagen so ein bisschen eine Brücke haben, warum da eine Gefahr überhaupt entstanden ist für ihn.
Mhm. Genau. Also, Tron geht mit Mikler mit, nimmt Ian aber nochmal zur Seite und sagt ihm, Ian, mach dir keine Sorgen, er hätte schon alles durchgeplant und das sei nicht das Ende, es sei gerade erst der Anfang. Und er gibt ihm noch so ein paar kleine Anstöße, sagt, er solle seinem Pfad folgen, er solle sein süßestes Geheimnis finden und er solle niemandem vertrauen. Und ganz, by the way, fragt er ihn, hörst du eigentlich Hip-Hop, Ian? Das fand ich tatsächlich relativ
witzig. Das fand ich gut.
Das ist eine tolle Geschichte, weil wir sind natürlich jetzt zum Startpunkt zu Tupac Shakur wieder zurückgekehrt damit. Und somit schließt sich zumindest so ein ganz kleiner Kreis schon mal. Und wir wissen, okay, wie wurde das Ganze eigentlich angeschoben?
Wir merken auch daran, dass die Planung dieser Serie auch mal eine andere war. Nämlich die Planung lag Tatsache in den ursprünglichen 29 Folgen. Und wir merken jetzt durch diese Reprise, durch dieses Zurückfinden an den Anfang, dass wir sozusagen eine andere Planung hatten, weil man merkt, da kommt so ein Bruch, den werden wir erleben. Und dann geht es ja nochmal in die ursprüngliche Story weiter. Man merkt halt, es gab eine andere Grundplanung. Mhm. Und das wird hier so ein bisschen durch kleine Zeichen deutlich. Das mit dem süßesten Geheimnis wird sich auch noch ein bisschen aufklären. Er sagt auch noch, also er fragt ihn nach Hip-Hop und er sagt ihm, dass der Teufel sich immer durch Zeichen überlisten ließ. Das ist auch ein schöner Hinweis, den wir jetzt nicht so weit aufklären, aber der ist halt schön. Und dann kommen nach diesem ganzen Thema, gehen wir wieder in so ein relativ spät sogar. Diesmal gibt es diese berühmten, die News, ne? Und da wird dann diesmal gesagt, wird der Tron-Fall erwähnt und es wird erwähnt, seine Auffindung und was die Berliner Zeitung am 24.10.98 geschrieben hat, dass es erst nach einem Selbstmord aussah. Aber dass dann die Behörden doch einen Zweifel hatten an dieser Selbstmordtheorie, weil es ein paar andere Hinweise gab. Und es passiert etwas, was immer passiert in so einem Fall, und zwar die Szene, wie man so schön sagt, die Hacker-Szene, gerade der Chaos Computer Club, Annie Magun und so, die haben dann natürlich, da gibt es oft so eine Stilisierung zum Held. Das passiert dann immer, wenn jemand stirbt. Dann war ja besonders genial, obwohl man sich bei Tron relativ sicher ist, dass dieses ganze Chiffrieren, Dechiffrieren schon eine große Nummer war. Da war er schon sehr gut drin.
Ja.
Und er war noch einer der Hardware-Hacker. Also er konnte auch mit Elektronik umgehen und er konnte auch einen Lötkolben bedienen und er konnte auch in die Technik reingehen. Und das ist heute relativ selten.
Genau. Wie auch immer, wir kommen zur allseits beliebten Nachrichtenmeldung und die verkündet, dass, wie wir ja bereits wissen, der Hacker Tron alias Boris F. 1998 im Britzer Garten erhängt vorgefunden wurde. Hier ist ein kleiner Fehler der Reaktion, denn tatsächlich ist es ja gar nicht der Britzer Garten gewesen.
Genau genommen, ich habe jetzt nachgeguckt, genau genommen gibt es, weil es Täterwissen wäre, keine genauen Veröffentlichungen, wo es genau war. Es gibt anhand der Beschreibungen, gibt es einen Bereich, den ich als wahrscheinlich sehe. Aber man muss immer dazu sehen, wir kennen uns da jetzt ein bisschen in der Ecke aus, deswegen wir können jetzt keine komplette Ortsbeschreibung machen. Aber es gibt am Anfang des Britzer Gartens oder am Anfang dieses Überganges, nämlich dem Übergang, man kann von Britz Süd quasi zur Johannisthaler Chaussee durch einen Park, der mhm. verbindet diese beiden Sachen mit einem Hauptweg, und an diesem Hauptweg liegend war wohl der Auffindeort, obwohl es dazu, wie gesagt, keine klaren
Die genaue Ortsangabe ist nicht gesagt, aber es grenzt sich schon auf diesen kleinen Britzer Park dort hinten ein. Der mündet dann über eine kleine Straßenüberquerung in einen Grünweg, der so mit durch mehrere Gartenkolonien führt und dann zum Britzer Garten erst kommt. Also hier ist es schon ein ganz kleines bisschen woanders. Hm. Und
was, also, wenn man ehrlich ist, ein abenteuerlicher Ort wäre für so eine Aktion, weil da auch Anwohner sind.
Ja.
Also da jemanden an den Baum zu hängen, egal in welchem Bereich jetzt an diesem Streifen, ist schon relativ gefährlich.
Ja, der ist schon sehr schmal. Ich bin sehr lange jeden Tag mit dem Fahrrad dort durch und das ist jetzt also kein weitläufiges Gelände, wo man sich in 20 Hektar Wald verstecken kann. Also das ist schon wirklich ein Weg und links und rechts ein bisschen grün.
Ja.
Und das, also,
das ist schon ambitioniert. Kurz danach kommt dann der Vorspann, den wir lieben und kennen. Und da wird diesmal der Satz gesagt, die Welten der unterschiedlichen Möglichkeiten werden lebendig. Also diesmal haben wir ein ganz anderes Wortbild, was darauf hinweist, wie es weitergehen soll.
Richtig. Was mir wiederum aufgefallen ist, ich habe es in der letzten Folge oder in der vorletzten sogar schon gesagt, ich habe es auch nochmal nachgeschlagen. Also die Sprecher, das Sprecherregister führt nach wie vor Benjamin Völz als Sprecher von Tron. Meines Erachtens ist das aber eine andere Stimme. Und wir haben wieder das Intro von der alten Stimme gesprochen, was wieder zum Ende hin, zum magisch wechselnden Folgensatz, also in diesem Fall die Welten der unterschiedlichen Möglichkeiten werden lebendig, wieder übergeblendet wird. Also es mag sein, dass ich einen Knoten im Ohr habe. Hört doch bitte alle nochmal rein und sagt mir mal, ob ihr da auch irgendwie was hört, ob da irgendwie was anderes ist und ob ihr nicht auch das Gefühl habt, dass das eine andere Stimme ist.
Da habe ich jetzt nicht, da müsste ich glatt nochmal reinhören, das habe ich gar nicht, das ist mir wieder nicht aufgefallen, aber ich werde nochmal reinhören, das interessiert mich aber auch.
Ja, es ist seit ein oder zwei Folgen, ich hatte das in der Folge auch thematisiert, da warst du auch schon angemessen überrascht. Mhm. Wie gesagt, vielleicht täusche ich mich und also auch die Folgenbeschreibungen im Netz sagen, dass bis Folge 29 Benjamin Völz durchgehend bei OSF gesprochen hat. Naja, manchmal hat man es ja irgendwie, vielleicht habe ich mich da auch in
irgendwas verrannt. Vielleicht hat er sein Mikro nicht dabei und hörte sich ein bisschen anders an.
Vielleicht ist es aber auch eins der letzten großen Mysterien, die bis jetzt bei Offenbarung 23 noch keinem aufgefallen sind.
Das könnte sein. Jedenfalls sind wir, geht die Geschichte weiter. Wir sind in der Limousine von Ned Mikler. Und der Weg geht von Hameln nach Frankfurt und aufmerksame Hörer werden sich denken, Hameln schon wieder, um Gottes Willen. Hoffentlich geht es nicht wieder los und der Rattenfänger kommt.
Naja, als erstes muss man ja sagen, die letzte Folge ist ja eigentlich mit einem harten Cliffhanger geendet. Ne? Also als erstes sind wir erstmal froh, dass Georg und Nolo noch leben.
Ja.
Das war ja noch doch schon ein kleines bisschen ungewiss nach der Blair Witch-Nummer da am Ende. Ich weiß gar nicht, ob ich das beim letzten Mal gesagt habe. Ich fand das übrigens ziemlich geil. Das kann ich jetzt nochmal wiederholen oder nachholen. Die Darstellung dieses Herumirrens im Wald in der Dunkelheit mit, und wir hören Geräusche und sehen Lichter hier und hast du nicht was gehört. Das ist was ich vorher noch nie in einem Hörspiel gehört habe. Die haben Lost Footage, haben die mal richtig geil als Audio umgesetzt. Du hast genau den gleichen Eindruck dabei. Ich hatte ja beim letzten Mal schon gelobt, dass ich das so toll die Gruselatmosphäre fand. Mhm. Aber genau so haben sie es gemacht.
Man muss dazu sagen, ich traue das natürlich David Nathan gut zu, weil er ja als sehr erfahrener Hörbuchsprecher da oft mit so einer Situation auch arbeitet. Ich war erstaunt, kann ich nicht sagen, wäre das falsche Wort, aber ich war erfreut, so rum mal, dass das in diesem Duett Marie Bierstedt so gut mitgezogen hat.
Ja.
Also, dass sie dieselbe Stimmung übernommen hat und mitgetragen hat und dass diese Bedrohungssituation in diesen Stimmen gut rüberkam.
Ja,
und
genau.
Auch ein gutes Soundsetting. Man muss ein bisschen darauf achten, da wird mit ganz leisen Hintergrundtönen so ein bisschen Stimmung aufgebaut. Da wird wenig gemacht, mit sehr wenig viel gemacht. Das ist sehr gut. Also, das ist ganz toll.
Genau, was auch immer, Nolo und T-Rex sind ganz offensichtlich der Gefahr vorerst entronnen und sitzen sicher bei Nathaniel Mikler, Ned Mikler in der Limousine. Wir haben das Rattenfängerreich verlassen und begeben uns in Richtung Frankfurt am Main. Und Nolo fragt das, was uns natürlich auch alles brennend interessiert hat, was eigentlich mit Margot passiert. Ja, weil die wollte ja dann noch irgendwelche Kinderhypophysen essen beim letzten Mal und Ned Mikler hat gesagt, nein, um Gottes Willen, und das wollte ich doch nun wirklich nicht. Mikler wiegelt das erstmal ganz dezent ab und sagt, nee, das möchte ich euch gar nicht erzählen.
Das ist spannend. Das finde ich auch eine Sache, so etwas so im Raum stehen zu lassen. Es war jetzt, man hätte sich so eine kleine Aufklärung schon gewünscht.
Sie kommt ja noch. Sie kommt ja noch.
Ja.
Die Frage ist, wir werden später die Aufklärung noch kurz erwähnen. Die Frage ist, wie konnten die beiden nichts davon mitkriegen?
Mhm.
Das ist eine interessante Frage. Ah, vielleicht waren die auch mal kurz ausgenockt oder so.
Der alte, oder miteinander der alte, beschäftigt.
Man der alte nicht. Droide hat da bestimmt irgendwas gefunden.
Auf jeden Fall. Dirk. Gut, also er will sie am Bahnhof absetzen und dann sieht Georg etwas auf einem Werbedisplay. Also jetzt kommt die spooky Nachricht.
Ja.
Es kommt eine persönliche Nachricht an Georg und dann steht da, Georg, ich rufe dich, Tron.
Tron.
Also quasi eine SMS auf einem Werbedisplay. Fragt man sich natürlich, warum hat er ihm nicht einfach eine SMS geschickt?
Wegen des dramaturgischen Effekts.
Sicher.
Weil, aber sagen wir doch mal ganz ehrlich, wie viele Anrufe und Nachrichten von Tron und Briefe und allen möglichen Schnickedenz hat er dann von Tron schon bekommen? Wir müssen die ganze Sache ja jetzt ein bisschen krönen. Und das ist natürlich auch die tolle Überleitung dazu. SMS schreiben kann ja jeder.
Ja, das soll natürlich diese KI-Geschichte anfeuern. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen uns immer klar machen, wir reden von 2011. Ne? Also Wir reden nicht von heute. Wenn wir mit dem heutigen Blick da drauf, dann können wir da so ein bisschen den Mundwinkel hochziehen und lächeln. Aber für 2011 war es schon okay.
Das ist schon ein großes Ding, eine Werbetafel zu hacken. Ja.
Naja.
Auf jeden Fall verschwindet die Nachricht auch ganz wieder. Und erst, ach, und hast du das wirklich gesehen? Und Georg ist jetzt auch arg erschrocken. Mikler kommt das, glaube ich, ganz gelegen, weil er nicht weiter über seine Tochter reden muss.
Ja, aber er musste über wen anders reden. Ne? Er musste dann über Tron reden und der sagte, was sehr untypisch ist, wenn er wirklich Psychiater ist, wieso sagt er dann, ja, er kannte Tron, er war ein Patient von ihm. Also jetzt mal egal von der Tatsache, dass die Schweigepflicht natürlich mit dem Tod sich nicht weiterführt, theoretisch, aber es gibt da doch Ehrenkodexe, die verhindern, dass man da weiter drüber redet. Und dementsprechend fand ich diese freudige Mitteilung über den Patientenstatus Tron nur erstaunlich. Also ich fand schon, wo ich so gedacht habe,
Also wir müssen uns ja vor allem noch darüber Gedanken machen, ob es nicht einfach gelogen war. Weil hätte er Georg jetzt gesagt, ach ja, den kannte ich übrigens, den habe ich umgebracht seinerzeit.
Weggemacht, also das genau. War nichts, das ging ganz schnell.
Ich denke, da ist das vielleicht einfach eher mal so kurz aus der Not gebunden, das, was ihm gerade noch so eingefallen ist, was die Sache halt in irgendeiner Weise für die beiden darstellbar macht. Wie ist der Mann mit Tron verbunden? Und woher kennen die sich eigentlich?
Ja. Genau.
Also man merkt es auch immer wieder, Baron Mikler flüchtet sich auch immer ganz gerne wieder in sein medizinisches Resort. Das passiert häufiger.
Also jedenfalls werden sie irgendwie durch Parkleitsysteme dann zum Flughafen gelenkt und zu einem...
Genau, die Ampel, die geradeaus, Ampel bleibt rot.
Genau.
Dafür
genau
bleibt lange. Der Abbiegerpfeil unglaublich lange an.
Ja. Und
also ganz ehrlich, hätte ich so eine Nachricht auf einer Tafel gesehen, gut, die sind ja jetzt schon durch dick und dünn gegangen, ne? Die sind ja mit allen Wassern gewaschen, hätte ich die Nachricht gesehen, hätte ich erst gedacht, ob ich bekloppt bin. So, ob ich jetzt schon langsam Gespenster sehe. So, und auf jeden Fall hätte ich erst mal 10 Minuten an der Ampel gestanden und gesagt, was ist denn der Mist jetzt hier? Wir wollen doch geradeaus.
Aber wenn du schon.
Aber es wird an dieser Stelle sofort gemutmaßt, das ist ein Zeichen von Tron. Das fand ich schon einen äußersten Blitz.
Ja, aber jetzt muss ich dazu sagen, Dirk, wenn du in deiner Vorgeschichte, wo wir immer noch nicht wissen, von welchem Zeitraum reden wir eigentlich von Folge 1 bis jetzt. Aber wenn du in der kurzen Zeit auch schon mal nackig auf einen Stein gebunden warst in Stonehenge, dann kriegst du wahrscheinlich zu Zeichen noch ein anderes Gefühl, die um dich herum auftauchen.
Weiß nicht.
Okay,
hat doch jeder schon mal gemacht.
Ja, oder? Genau. Also gut.
Nein.
Also fahrt nicht nach Stonehenge und guckt auf Steine. Dirk könnte da nackig drauf
gehen. Vielleicht, das ist für niemanden eine Freude. Also auf jeden Fall, wahrscheinlich sind die ja schon entsprechend sensibilisiert und folgen nun den Zeichen. Parkleitsysteme zeigen etwas an und alles mögliche an Displayen. Und man kommt also zum Flughafen. und fährt auf den in das Parkhaus. Das Parkhaus, in dem ist auch nur noch eine einzige Freie freigegeben. Auch das ist natürlich ein Zeichen. Und dann steigt man also aus, begibt sich ins Flughafengebäude und sucht nach dem nächsten Zeichen. Nolo findet's dann und sagt, guck mal, der Kassenautomat da drüben. Und auch auf dem Kassenautomaten gibt es eine nächste Nachricht, auf der steht Georg, Ankunft Terminal 1. Also hier wird es schon konkreter. Und wir fragen uns natürlich jetzt die ganze Zeit, auch es wird auch thematisiert von den Protagonisten, wie konnte Tron, der ja nun ganz offensichtlich tot ist, so weit vorausdenken und all diese Sachen auch vorhersehen und die Zeitpunkte vorhersehen?
Na gut, die Zeitpunkte bräuchte man nicht, wenn man einen Auslöser hat. Also du kannst ja heute durch Geotracking und so weiter, wenn Leute in der Nähe einer Sache sind, mit gewissen Sachen, so mit Funkzellenüberwachung und so weiter, dann kann man heute relativ klar, dass derjenige dort in dem Bereich ist. Das könnte man machen mit WLANs erst recht.
Aber gab es denn das damals alles schon?
Lustigerweise ist das noch nicht so weit. Es gab Tatsache schon WLAN, aber diese Form von Überwachung, glaube ich, war noch nicht ganz so machbar. Kurzer Side-Fact. Mikler spricht kurz von dem Einsatz einer KI. Die erste jemals erwähnte KI, also dass man sagen kann, diese Form von KI, ist erwähnt worden 1748 in dem Roman Gullivers Reisen.
Ach was.
In Gullivers Reisen.
Das hätte ich jetzt eher so Isaac Asimov oder sowas zugetraut.
Da kommen wir auch noch zu, die Asimovschen Gesetze, da kommen wir auch noch zu. Aber nein, 1748 in Gullivers Reisen gibt es eine allwissende Maschine, die sogenannte Engine. Und die hat schon Reaktionen, die dem heutigen KI-System sehr nahe kommen.
Ja, also, an Gullivers Reisen konnte ich mich tatsächlich nicht mehr so erinnern, dass es das gibt, aber ich muss in dem Fall, wenn man sowas hört, muss man natürlich zwangsfrei sein.
Das entsprach meiner Recherche, nicht meines Wissens. Also das wäre schön, wenn ich das halt wüsste, aber es war so im Laufe der Recherche über KI, ist dann da schon mal aufgetaucht, so nach dem Motto, ja, seit wann gibt es überhaupt KI oder seit wann wird es überhaupt mal erwähnt, und dann kam ich auf diese Geschichte und fand es ein ganz nettes Gimmick. Und bei den Gepäckbändern, man ist da an den Gepäckbändern und man sucht erstmal nach dem richtigen Gepäckband und so weiter. Und an einem sieht man, es steht Tel Aviv und nicht Tel Aviv.
Genau.
Also quasi Avis anzeigend und avisiert. Und anhand dieser Geschichte sieht man an diesem Terminal 1, die sind in Frankfurt am Main an dem Terminal 1. Und jetzt kommt es dazu, Ian ist mit jemandem am Flughafen.
Ja, er spricht plötzlich. Man hört plötzlich Ian sprechen mit irgendjemand anderem. Und es wird auch relativ schnell klar, dass die anderen drei sehen können. Das heißt, die werden überwacht.
Es werden auch noch zwei Sachen erwähnt. Man wird erwähnt, dass Magoma eine von ihnen war. Und es wird erwähnt, dass Annie tot ist. Das kommt so in den Texten so ein bisschen vor.
Und ich glaube, es wird an der Stelle auch erwähnt, was mit Margot geschehen ist. Ian lässt das nämlich so beiläufig fallen.
Ach so, das ist eingemauert. Das mit
richtig, den, genau. Dass Mikler seine eigene Tochter dort bei lebendigem Leibe eingemauert ist. Und jetzt wiederhole ich meine Frage nochmal, wie konnte das an den Zweien vorbeigehen? Die waren ja schon da. Also ich meine, einmauern. Aber gut, vielleicht hat man Leute dafür, ich keine Ahnung.
Also, ja, ist jetzt nicht so ein, also wenn er das als Einzelperson gemacht hat, warum hat sich Margot nicht gewehrt? Also schon nicht, während er da den Zement anrührt und so. Also man muss ja vor.
Der gute Druide von heute ist vorbereitet, ja. Der hat immer ein Fasszement dabei.
Immer so ein Schnellbinder. So.
Schnellbeton heutzutage ist das so alles möglich.
Ja. Also, ja, das ist schon ein bisschen merkwürdig, wenn man sich so.
Ziegel klar aus dem 3D-Drucker, das ist alles schnell gemacht, Mann.
Also hat er schnell beim Baumarkt angefangen gesagt, ich wollte mal eine Palette Ziegel und dann.
Yippie, unbezahlt. Alte Werbung.
Genau. Und dann kommt da so ein Typ an, stellt eine Palette ab und sagt, sagen wir mal, warum steht eigentlich die Frau da in dem Mauervorsprung und zappelt so? Ja, und,
aber egal, unterschreiben Sie hier.
Unterschreiben Sie hier. Und so. Ja, also ist schon spannend. Da ist,
die Palette müssen Sie aber zurückgeben. Okay, jetzt mal Scherz beiseite.
Also wenn wir uns mal über sowas lustig machen, dann ist das so eine Art Comic Relief und natürlich um der Situation die Ernsthaftigkeit zu nehmen. Natürlich befürworten wir keine Einmauerungsaktion von wildfremden Frauen. Und wir sind auch nicht dafür, dass Frauen Gewalt erleben. Also von daher ganz kurz gesagt.
Ja, wir sind übrigens auch nicht für die Einmauerung von uns bekannten Frauen. Nur, dass das jetzt hier nicht missverständlich ist.
Ach so, ja, na, das hatte ich nicht eingeschätzt. Obwohl, man weiß nicht, was man manchmal so denkt. Und jedenfalls, man erzählt und anscheinend sind man merkt so dieses Beobachten und Ian, man merkt, da gerät so ein bisschen was außer Kontrolle. Ne? Da wird so ein bisschen, die Kontrolle nimmt so ein bisschen ab und Ian hat so die Lage nicht mehr so im Griff. Das kommt so ein bisschen raus in der Story. Und alle tun nicht mehr das, was sie sollen. Also dieses Thema des Geschichtenerzählers, des Storymakers Ian, geht so ein bisschen weg. Und er bemerkt in der Beobachtung auch die Zeichen, die Georg und Nolo gegeben werden. Das finde ich auch sehr gut. Und er versucht auch dagegen zu kämpfen, dass diese Zeichen bei ihnen ankommen. Mhm. Das ist eine interessante Storyline. So
schafft es aber nicht.
Ja, schafft es nicht, aber es ist trotzdem interessant, weil man ja denkt so, wie passt das zum Anfang? Wie passt das zu dieser Freundschaft Tron und Ian? Und jetzt dieses Gegen-Tron-Arbeiten?
Ja, es ist schwierig. Ne? Also das hat mir auch tatsächlich ein bisschen Rätsel aufgegeben und tut es auch jetzt noch.
Aber wir sind jetzt wieder raus.
Wir sind am Gepäckband und man fragt sich natürlich, worauf warten wir jetzt? Und plötzlich rollt eine Laptop-Tasche heran, die das gleiche Modell hat, was Georg auch benutzt. Ja? Und das ist natürlich wiederum das nächste Zeichen. Und man nimmt das und dann ist es ganz witzig, Ian kann dann durch, weil wir haben natürlich jetzt keine Ahnung, ja, wo kommt da die Tasche, wer hat die da hingepackt und so, wie läuft das? Aber Ian im Hintergrund, der übrigens mittlerweile durch diese Rahmenhandlung des Beobachters den Erzähler ersetzt.
Ja.
Ganz dezent. Ne? Das ist also auch in der letzten Folge schon gewesen und das ist auch in dieser Folge wieder so. Erst haben wir gedacht, okay, Ian ist jetzt tot. Das ist übrigens auch nochmal eine interessante Geschichte. Ne? Also er taucht nicht nur als Erzähler und Rahmengeber auf, sondern er taucht jetzt auch tatsächlich halb in der Handlung. Er durchbricht ein ganz kleines bisschen die vierte Wand. Aber nur ein bisschen. Also er ist schon noch in der Story drin und er wird auch gefragt, ja, er hat das mit dem Löwen überlebt, aber es war halt schon ziemlich knapp. Schimpft noch ein bisschen auf Margot. Ja, und der kann jetzt also mit Adlerauge oder mit guter Kamera das Gepäckschild dieser Laptop-Tasche scannen und nachverfolgen und stellt also fest, vor allem anhand der Aufzeichnung des Heimatschutzes der USA, dass diese Tasche mindestens schon seit dem Jahr 2000 unterwegs ist. Und zwar durchgehend durch alle möglichen Länder der Welt. Und stellt sehr passend fest, und das finde ich wirklich geil, hat gesagt, was für ein gutes Versteck. Die ist einfach immer unterwegs gewesen. Jeder sucht nach einem Versteck, da wo es liegt. Aber es ist nicht zum Stillstand gekommen. Die ist durchgehend gereist. Und das ist wirklich ein cleveres Versteck. Ja, aber ob das so durchführbar ist?
Da war eben auch meine Frage, wo diese Mitarbeiter sind, die ständig irgendwelche Gepäckanhängerchen daran hängen. Das war auch für mich ein bisschen schwierig. Aber die Idee dahinter ist natürlich gut. Und diese, wir wollen noch nicht alles zu Tode erklären. Also machen wir uns einfach mal klar, okay, er hat es geschafft, diese Tasche irgendwie in Bewegung zu halten. Aha. Und wie du sagst, nehmen wir es einfach mal hin, es wäre einfach ein gutes Versteck. Das Ding wäre immer in irgendwelchen Flugzeugbäuchen, würde an irgendwelchen Packbändern ankommen, wieder eingesammelt, aufgegeben. Und da wäre schon eine gute Versteckvariante gegeben. Also das ist schon gut und wir nehmen es einfach mal hin.
Richtig. Man öffnet kurzerhand die Laptop-Tasche.
Das ist ein kleiner Szenenwechsel, man öffnet die Tasche, genau.
Und findet Trons Laptop.
Mhm.
Ja, also Georg sagt,
alten Apple.
Einen alten Apple-Laptop und Georg sagt, ja, so ein Modell, das war übrigens witzig, so ein Modell hatte ich auch mal, es wurde mir vor kurzem geklaut. Ja. Das ist also der ihm entwendet wurde.
Ja.
Also es ist natürlich ein anderer, aber es ist das gleiche Modell, was natürlich auch wieder einige Fragen aufwirft, die wir jetzt nicht weiter behandeln wollen. Er stellt aber relativ schnell fest, dass der mit seinem alten Laptop nur geringfügig was gemein hat, denn Tron hat also hier, wie du schon gesagt hattest, fleißig den Lötkolben angesetzt und hat das Ding also komplett umgebaut. Abgesehen davon läuft da alles Mögliche zwischen Überwachung, Military Security, Personenerkennung und alles an Software fährt da also hoch, als er das Ding aufmacht. Und auch für das Alter des Geräts und seltsam, es hat eine WLAN-Antenne.
Naja, jetzt muss man nochmal sagen, also um es klar zu machen, WLAN, da gab es die ersten Versuche um 1990. Dann gibt es eine Marktreife, die war so 1997. Und eine Akzeptanz im Bereich WLAN gab es so ab 2000. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, wenn man sagt, es gab eine Akzeptanz, dann heißt es, dass die Fritzbox, was ja immer so das Trägersystem ist, diese Sache relativ serienmäßig schon hatte und aber natürlich noch in einem Preisbereich war, den sich nicht jeder geleistet hat. Ne? Also da muss man sehen, da waren es noch so die First-User, die so dachten, das muss ich haben. Mhm. Es gab ja auch noch nicht die Smartphones oder es war nur für Laptops und da haben die Leute damals noch nicht die Nötigkeit gesehen, alles schnurlos zu machen. Genau, diese WLAN-Antenne sollte halt als Gimmick gesagt werden. Er bringt, wie du gesagt hast, den Laptop in Gang. Alles ist relativ automatisiert mit Passworteingaben und so weiter.
Es fährt übrigens auch ein Verkehrslenkungssystem hoch. Ne? Also was jetzt schon ein bisschen darauf schließen lässt, wie haben die das hat er das mit den Ampeln gemacht und mit den Anzeigen.
Genau. Und er entdeckt dann eine Kamera, die das Gepäckband filmt und an dem sie sich befinden. Und natürlich wird ihm klar, wenn da eine Kamera ist, er probiert sie dann anzusteuern. Also da wird der Hacker wieder in ihm wach. Und er versucht, eine Kamera zu finden, die Überwacher filmt. Also er weiß...
Der Twist ist anders gewesen. Und ich habe es auch zweimal gehört, weil ich es beim ersten Mal nicht gerafft habe.
Okay.
Es ist so, er sagt, guck mal, auf dem Bild sieht man ja uns. Und dann zeigt Mikler auf die Kamera hinter ihnen. Mhm. Und T-Rex sagt, na dann lass mich doch mal reinzoomen. Und sagt, hui, das wird aber ganz schön pixelig. Und dann stellen sie fest, dass das gar nicht die Kamera ist, die sie filmt, sondern die Kamera, die die Überwachungsmonitore der Überwacher filmt, auf denen sie gerade drauf sind. Hm. So, und da sieht Georg dann ganz kurz jemanden, der ihm bekannt vorkommt, nämlich ihn. Und jetzt überschlagen sich die Ereignisse. Ab jetzt wird die ganze Sache ein kleines bisschen hektisch.
Genau, und da gibt es eine Frage einer Person, die fragt, meinst du, ob sie mich gesehen haben? Und da wird natürlich so ein bisschen die Frage aufgemacht, war das Tron?
Ja.
Und jetzt ist die Frage, wie kann er da sein, wenn er tot ist?
Tja.
Da kommt jetzt diese Frage auf, ne?
Genau, auch hier haben wir, das ist auch wieder eine spannende Frage. Wir machen das Ganze jetzt mal noch ein bisschen, wir beschleunigen das an der Stelle vielleicht ein bisschen, damit wir nicht zu sehr ins Detail gehen. Georg öffnet noch so ein paar andere Anwendungen und checkt mal so ein bisschen die Hintergrunddaten, vor allem von Nolo und stellt fest, dass Nolo eigentlich gar nicht die sein kann, für die sie sich ausgibt. Ich würde mal sagen, den genauen Ablauf, den überlassen wir hier dem Hörer, weil es für die Folge nicht mehr weiter relevant ist. Was mich ein bisschen erstaunt ist, dass er nicht als erstes Mikler gecheckt hat. Aber gut, lassen wir das jetzt einfach mal am Rande stehen. Tron kriegt also mal wieder einen leichten Nervenzusammenbruch, nachdem er feststellt, was mit der KI-gesteuerten Personenüberwachung, Biometrieüberwachung und so weiter, was da alles schon läuft, was er eigentlich noch alles als Zukunftsmusik gehalten hatte, dass das alles schon vorliegt und alles schon funktioniert. Und man möchte jetzt natürlich den Ursprung und vor allem auch Ian finden, um Erklärungen zu finden. Und dann droht Georg Ian nochmal schnell durch die Kamera so ein bisschen, also auch relativ eindeutig. Also hier geht es jetzt schon nicht mehr an, Mensch, mein gutester Kumpel, erklär mir doch mal das eine oder andere, sondern eher so, wenn ich dich erwisch, mein Freund.
Ja, aus dem Verhältnis sind die beiden so ein bisschen rausgewachsen.
Da sind die rausgewachsen, ja.
Ja.
Genau. Man überlegt sich kurzerhand, dass der logischste Punkt wahrscheinlich wohl Mainz wäre. Die Herleitung ist teilweise interessant, teilweise auch ein bisschen kryptisch. Auch das hört euch da gerne mal rein und sagt uns hinterher, ob das für euch vielleicht total schlüssig war oder total nicht. Man begibt sich auf jeden Fall in Richtung Mainz.
Das macht Sinn. Auch Frankfurt am Main macht Sinn, weil auch telekommäßig ist.
Ja, man wird auf diesen Datenknotenpunkt hingewiesen.
Genau,
ne?
Also genau, das ist schon wichtig. Da ist viel ansässig, unter anderem auch die DENIC, die für alle DE-Adressen Registrierung macht. Also in Frankfurt am Main, was Internet betrifft, bündelt sich sehr viel.
Genau. Was gesagt wird, was ich ganz gut erklärt fand, ist, dass das gerade in Mainz durch die vielen Fernsehantennen und Rundfunkantennen, dass es da auf ein paar mehr oder weniger halt auch nicht ankäme und die damit auch gar nicht weiter auffallen würden. Ja.
Ja.
Genau, man kommt also dort an, man stellt fest, dass der Laptop sozusagen die Datenverbindung, dass die gar nicht abreißt, dass er also sozusagen einen mobilen Funkkanal nutzt. Und dass man also durchaus permanent in der Lage ist, mit diesem Laptop überall, wo man gerade ist, Daten zu empfangen und auch zu senden. Also wahrscheinlich einen geheimen Datenfunkkanal von irgendwelchen Leuten oder Institutionen nutzt. Und dann passiert was, was ich ein bisschen komisch fand. Und da taucht so ein Bürogebäude auf, vor dem man dann steht und über das man sich unterhält, was einer US-Firma gehört. Und man vermutet jetzt also, dass Ian dort irgendwo wäre und fragt sich, warum ein offensichtlicher GRU-Offizier die amerikanische Technik nutzt, dieses US-Unternehmens. Ich habe aber nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt, wie die auf dieses Bürogebäude gekommen sind.
Nee, das wird auch nicht ganz klar. Dann gibt es auch noch so eine Querverbindung zur NSA. Und also man vermutet so eine NSA-Verbindung.
Ja, es wird hier ein bisschen hektisch an der Stelle, genau. Ne? Also was ich schon gesagt habe.
Jetzt überschlägt sich alles ein bisschen viel. Und ich finde, jetzt können wir hier, man macht da nämlich wieder so einen lustigen Themenmix. Dann kommt man auf das Mainzer Rad und Demitras-Kult. Und dann geht es ein bisschen drunter und drüber, wie du schon so schön sagst, ne?
Richtig, und man redet von sozusagen einem Machtgefüge im Zwiebelprinzip, ja, dass man also, dass es immer noch eine weitere Schicht irgendwie gibt und je mehr man runterschält, desto klarer wird's, aber irgendwo, das heißt, hier wird der Verdacht geäußert, Westen, Osten, alles, das ist eine kryptische Macht, die darüber steht.
Ja.
Wofür allerdings natürlich auch durch Ians Äußerungen tatsächlich einiges spricht.
Ja, und aber es geht auch wieder so ein bisschen dann in die maurerische Logik und so weiter. Ich würde ein bisschen springen wollen. Und
ja, weil hier hört wirklich selber rein, dass es das ist ein bisschen kryptisch, hier wird auch ein bisschen gerafft. Wir das Gleiche tun wir jetzt auch.
Also ich würde ganz weit nach vorne mal gehen, Richtung Ende. Und da es gibt eine Szene, wo er ein UPS-Paket erhält. Und die Sendung ist für einen gewissen Herrn Brandt. Und was eigentlich sehr interessant ist und wieder zu dieser ganzen kryptischen Sache passt, ist, dieser Umschlag enthält nicht nur den Ort, also den Adressaten, sondern auch die Übergabezeit. Also dieser Umschlag ist so adressiert, dass er sogar die Zeit beinhaltet.
Ja.
Was wieder für diese weite Vorplanung und wieder so faszinierend ist. Und es gibt keinen Absender. Was doppelt faszinierend ist, weil das ist bei UPS nicht möglich. Man kann keine UPS-Sendung aufgeben ohne Absenderangabe. Aber das wird jetzt zu genau, das lassen wir mal.
Ja, wenn man das Display eines Fahrscheinauto oder Parkhausautomaten hacken kann, um dort Botschaften und Wegbeschreibungen drauf zu projizieren, dann kann man vielleicht auch bei UPS-Pakete
bisschen ohne Absender lustig, versenden. Bisschen lustig, finde ich. Wie gesagt, die CD ist ja, oder diese Geschichte ist ja von 2011. Der Bote erwähnt Tomb Raider.
Ja.
Da habe ich gesagt, das war ja schon für 2011 alt.
Ja.
Also Tomb Raider, das kennen nicht mehr viele. Selbst 2011 habe ich gedacht, straff.
Ja.
Ja?
Das ist eine witzige Geschichte. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz sagen, im Hintergrund, auch bei Ian und seinem Team, bricht natürlich ein bisschen Panik aus, weil die sind ihnen hart auf der Spur und man möchte alles abbauen und die Daten sichern und in Sicherheit bringen. Das wäre so Peter-byte-weise Daten, die dort weggeschafft wurden. Und Ian hat so einen ständigen Begleiter, irgendwie so einen Kompagnon. Ich nenne ihn jetzt einfach mal den Kompagnon, weil namentlich wird er ja nicht erwähnt. Wir können da mutmaßen, aber wir werden einfach da im Moment noch nicht aufgeklärt. Es wird gefragt, also die schaffen das aus diesem sogenannten War Room raus. Für alle Leute wie mich, die mit solchen Begriffen erstmal nicht viel anfangen konnten, ich muss das erstmal nachdenken, ich hätte es zweimal gedenken können, War Rooms sind also nicht nur was für Regierungen, wo man Kriegsgespräche führt, sondern im Allgemeinen sind das so auch für große Unternehmen so Brainstorming- und Problemlösungsörtlichkeiten. Ja, und da hat man natürlich wahrscheinlich alle möglichen multimedialen Zugänge und Möglichkeiten und Projektionsmöglichkeiten, so wird das hier auch. Die schaffen es da also raus und sitzen dann in einem ollen Transporter. Und das finde ich ganz witzig, weil Ian sagt dann zu seinem Kompagnon, hast du eigentlich gecheckt, ob das auch unsere Leute waren, die Daten eingesackt haben? Der sagt, naja klar, also wir haben die richtige Nummer angerufen, wir haben das richtige Passwort, das erfolgte die richtige Reaktion und alles UPS-Fahrer und Ian sagt, na toll, UPS, wie sollen wir denn das Ding finden? Sollen wir jetzt hier alle 2000 Fahrzeuge scannen oder, ja, keine Ahnung. Und er sagt noch, wenn die Daten weg sind, dann zieh dich warm an. Ja, also hier ist auf jeden Fall, der ist auf jeden Fall untergeordnet.
Ja, ja.
So, das, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Na, also er dreht ihm da Konsequenzen an und das Ganze passiert so ein bisschen im Hintergrund. Georg macht nebenbei, das pendelt die ganze Zeit so ein bisschen hin und her, macht den Umschlag auf und findet darin eine CD. Und zwar keine CD-ROM, sondern einen Tonträger.
Genau, ganz klassischen Tonträger. Man glaubt es kaum. Und diese CD enthält ein Datum. Und zwar das Datum 23.10.98. Das ist ein Tag nach Trons Tod. Und Nolo fragt, ob Tron hätte voraussehen können, dass Georg heute um 15.23 Uhr dort sein kann. Und das wird jetzt nicht so ganz besprochen. Und er packt dann diese CD in das Notebook, in den Laptop. Und eine Nachricht von Tron wird abgespielt. Und dann wird gesagt, dass dieser Raum ist einer von 12. Und das nur um Frankfurt-Main herum. Tron sagt, da überall sind Kameras und Daten, die sie analysieren. Also man will auf diese KI und diese totale Überwachung.
Totale Überwachung.
Genau. Genau. Und letztendlich, wenn man sich mal denkt, dass jetzt auch quasi Gesichts- oder Retina-Scanner oder so, auch für Flughäfen oder die Diskussion um die Nacktscanner, die es gab. Also es ist ja nicht so, dass das aus der Welt ist. Diese Diskussion gibt es ja immer wieder. Mhm. Und die kommt hier so ein bisschen auf. Und dann gibt es einen Tron-Monolog über KI-Überwachung, Datenauswertung und so weiter. Den werden wir jetzt nicht so richtig aufdröseln. Und dann sagt Tron, und das ist eigentlich die Endaussage sozusagen zum fast zu der Folge, Tron sagt, Georg hätte die Möglichkeit, die Wirklichkeit zu hacken.
Das finde ich ziemlich cool. Finde ich auch ein richtig schönes Bild, was da gemalt wird.
Das finde ich ein schönes Bild, das ist sehr cool. Das ist so eine und mit einem Virus soll er diese Wirklichkeit verbreiten.
Genau, und er soll sozusagen selber die Macht des gesprochenen Wortes zu einem Virus machen, so wie Tron selber zu einem Virus der Wirklichkeit geworden ist. Wirklich äußerst philosophisch, cool gemacht,
schönes Bild.
Toll gesagt. Genau.
Erinnert mich ein bisschen, Tron stellt ihn so ein bisschen vor eine Wahl. Also er sagt zwar, er soll das tun, aber im Grunde hätte Georg alias T-Rex ja auch die Wahl, es abzulehnen. Also es ist so ein bisschen die rote und die blaue Pille von Matrix.
Ja, sie wird ja auch erwähnt. Sie nehmen auf Matrix und Tron als Morpheus und Georg als Neo. Und Ian sagt, naja, unter dem heutigen Wissen, wer würde dann die rote Pille noch freiwillig schlucken? Ja. Das finde ich auch ganz witzig. Also das heißt, wir haben hier schon so ein bisschen Ausflüge auch in zeitgenössische Popkultur oder vergangene Popkultur gemacht. Genau, am Ende sitzt man in Form von Ian und seinem Kompagnon wieder in trauter Zweisamkeit beieinander und beobachtet Georg, der sich ganz alleine im Marriott Hotel eingemietet hat. Ja, Nolo hat er erstmal aus seinem Leben verbannt, weil er irgendwie stark enttäuscht ist. Das müsst ihr aber dann selber hören, warum. Ja, die beiden sinnieren so ein bisschen darüber, ach guck mal, jetzt ist er wieder zu seiner ursprünglichen Rätselknackerei, zu trivialen Rätseln zurückgekehrt. Er guckt sich hier gerade was über einen deutschen Prostituiertenmord an. Damit hier wird uns schon die nächste Folge geteasert. Und der Kompagnon sagt, meinst du wirklich oder meinst du, er tut nur so? Das heißt, hier herrscht jetzt schon langsam wirklich starke Unsicherheit und die Kontrolle ist Ihnen und welcher Organisation auch immer angehört, ein ordentliches Stück weit entglitten.
Ja, man hat so das Gefühl, jetzt gibt es diesen Hinweis, so Georg ist dieses Stück zu groß, zu stark geworden. Also er ist nicht mehr dieser willige Gehilfe von Ihnen, sondern er ist eigentlich jetzt auf der Ebene Ian oder vielleicht sogar schon ein Stück darüber. Das soll sich jetzt ja so rausklären aus dieser Frage. Ich finde diese Szenerie in dem Hotelzimmer sehr gut und ich fand, Es gibt so einen kleinen Rückblick und es gibt den Ausblick auf die nächste Folge, können wir jetzt ja sagen, die nächste Folge ist die Folge 25 Sex and Crime und behandelt die Story um Rosemarie Nitribitt, aber da kommen wir im Detail dann bei der nächsten Folge zu. Und Ian hat eine Theorie, Tron hat es geschafft, ein Abbild von sich selber ins Internet zu projizieren.
Genau, er hätte da wohl dran gearbeitet.
Genau, und quasi als stärkste KI aller Zeiten, also quasi Tron-GPT.
Er hätte seine Persönlichkeit digitalisiert und ins Netz übertragen, was natürlich in diesem Fall alles erklären würde.
Ja.
Wie kann er wissen, dass Georg da ist, wenn er einfach über diese ganze Telemetrie und Kamera omnipräsent ist? Dann weiß er es natürlich
auch. Dann ist es natürlich klar. Dann wird er das auch immer mitkriegen und auch über alle Wege mitkriegen. Also so geht es ins Ende. Wir haben heute relativ viel über das Ende verraten. Damit schließen wir die Folge auch jetzt inhaltlich ab. Gehen wir in die Bewertung. Also es würde mich jetzt, ich würde heute mal vorschießen. Ich habe mich mit der Bewertung gar nicht so schwer getan, weil ich es... ist was Komisches passiert. Ich habe sie relativ gut bewertet, obwohl sie nicht zu meinen Lieblingsfolgen gehört. Mhm. Das liegt ein bisschen an dem Chaos, was so manchmal handlungsmäßig passiert, dass sie nicht zu meinen Lieblingsfolgen gehört. Ich wüsste jetzt auch aus dem Hut keine Lieblingsfolge. Doch, hätte ich, aber die ist, weil sie lustig ist, Jack the Ripper ist immer wieder durch den Live-Auftritt grandios. Aber hier diese, also meine Bewertung ist 4 von 5 Punkten, ganz klar. Und auch meine typische Bewertungsbeschreibung nicht wegzulassen. Also für mich ein massiv mystisches, geradezu mitraisches Matrix-Monument. Und ich fand diese Anlehnung... Ja, ich fand diese Anlehnung an die Popkultur, an Matrix gut. Ich war da schon Fan. Fand schon gut.
Ja, ich kann mich an der Stelle auch tatsächlich voll und ganz anschließen. Ich hätte auch eine stabile 4 gegeben. Es gibt ein bisschen Abzug, weil es zwischendurch dann wirklich, also man hat ja immer mal wieder so Folgen, wo wir das erwähnt haben, weil es wirklich dann sehr hektisch wurde und man hat gemerkt so, genauso wie die zwei jetzt gerade anwesenden Herren im Podcast, manchmal verstrickt man sich am Anfang, dann muss man zum Ende aber nochmal ein bisschen powern, dass man dann sozusagen auch zum Ziel kommt. Ja, das fand ich teilweise ein bisschen schwer nachvollziehbar. Wir haben den Luxus, euch sagen zu können, hört es euch in Ruhe an. Mhm. Die Folge selber hat diesen Luxus nicht und muss dann halt ein bisschen durch die Handlung durchpeitschen und eben auch mal vielleicht die eine oder andere Logiklücke in Kauf nehmen. Ist aber nicht schlimm. Insgesamt wird Spannung aufgebaut. Insgesamt wieder eine tolle und interessante Darstellung mit ein paar coolen Twists. Und was ich eben eingangs schon erwähnte, so eine leichte... rückläufige Trichterwirkung. Das heißt, wir gehen jetzt langsam, es schließen sich so ein paar Wege wieder und es haben sich so ein paar Fragen geklärt und es geht jetzt ein bisschen wieder in eine einheitliche Richtung. Und
wieder in den klassischen roten Faden etwas zurück.
Ja, genau, in den roten Faden zurück, den wir vorher eben im Knoten haufenweise loser Enden so ein bisschen verloren hatten.
Ja, auch in diesen, sag ich mal, glaube ich, fast 3 Ägypten-Folgen auch und da war man denn doch sehr lange an einer Stelle sehr verharrt und sehr unterwegs und so. Und das hat ein bisschen den Flow rausgenommen. Gut, damit beschließen wir die heutige Besprechung. Ich habe es jetzt richtig mitbekommen. Du warst auch bei 4 von 5 Punkten.
Genau, wir sind uns einig bei 4 von 5.
Ja, da waren wir also uns diesmal sehr einig. Ja, uns hat es wieder sehr gefreut. Ich danke dir, Dirk. Es war eine gute Folge. Ich fand auch diesmal trotz der Themendichte, wir mussten ein bisschen kürzen. Seht uns das nach. Sonst würde die Folge zu lang werden. Und aber nehmt euch den Spaß beim Hören, vergleicht ein bisschen und ihr habt doch noch genug, wo es sich lohnt, dass ihr das hören könnt. Wenn ihr das tut, dann denkt bitte daran, dass ihr uns vielleicht mal eine Bewertung schickt. Wir würden uns auch über Fragen, Anregungen, Kritik freuen. Wir würden da auch jederzeit drauf eingehen und haben da weiterhin viel Spaß und wir haben noch eine ganze Menge Folgen vor uns.
Genau, in diesem Sinne bleibt uns gewogen und vertraut niemandem.
Genau, ich gebe auch das raus. Ach so, eine kleine Anmerkung noch. Heute gibt es ein kleines Special am Ende der Folge. Wenn ihr so lange durchgehalten habt, dann sollt ihr auch belohnt werden. Und zwar mit einem unserer Kultursongs, die wir jetzt als Outro einspielen. Und diese 3 Minuten, die könnt ihr euch dann mal gönnen. Ja, damit war es das. Wir nehmen jetzt die rote Pille, manipulieren die Matrix.
Und begeben uns nach draußen bei einer wunderbaren Außentemperatur von 23 Grad.
Genau. Wir sind jetzt raus. Ich verabschiede den Dirk und sage zu ihm, sieh die Zeichen, lieber Dirk.
Verschwörungstheorien, sie ziehen uns an. Ein Puzzle aus Fragen, ein gefährlicher Plan. Willkommen in der Welt, wo die Wahrheit verbirgt. Ein Labyrinth aus Lügen, das uns verführt. Schau hin, hör zu, lass die Zweifel entfliehen. In den Schatten der Wahrheit, da wird's spannend und kühl. Von alten Legenden bis zu neuen Fragen. Die Suche nach Antworten, sie lässt uns nicht klagen. Sind wir allein oder Teil eines Spiels? Die Wahrheit ist nah, doch das Licht bleibt oft kühl. Willkommen in der Welt, wo die Wahrheit verbirgt. Schau hin, hör zu, lass die Zweifel entfliehen. In den Schatten der Wahrheit, da wird's spannend und kühl. Mit jedem Schritt, den wir weitergehen, ergründen wir Mysterien, die niemals vergehen. Gemeinsam entblättern wir das große Ganz. In der Dunkelheit blüht unser Wissenskranz. Also komm mit uns, lass die Fragen gedeihen. In unserem Podcast, da wirst du nicht allein sein. Die Schatten der Wahrheit, sie laden dich ein. Entdecke das Unbekannte, lass es unser sein.